Hallo, willkommen zu Radio Evolve. Freue mich sehr, dass Nadja, dass du heute wieder dabei bist.
Hallo, schönen guten Tag.
Meine Redaktionskollegin von Evolve, Nadja Rosmann. Ich bin Mike Kauschke, leitender Redakteur von Evolve. Und es ist ja eine Tradition, dass wir jedes Mal, wenn eine neue Evolve erscheint, hier auch in einem Gespräch miteinander bewegen. Was uns daran berührt, was uns in der Arbeit daran beschäftigt hat. Und wir haben ja, wie immer, eigentlich ein besonderes Thema gewählt, die Kraft der Demut, eine überraschende Quelle der Transformation, vielleicht auch mit Fragezeichen. Und vielleicht einfach so zum Einstieg, Nadja, an dich die Frage, was dich so bei dieser Arbeit, an dieser Ausgabe so vielleicht besonders berührt hat oder nachwirkt jetzt auch noch.
Also zunächst einmal, und das klingt auch im Magazin, glaube ich, an einigen Stellen an, stellt sich ja die Frage, kann Demut in einer Zeit wie unserer überhaupt aktuell sein? Also ich glaube, viele Menschen denken dann erstmal so, Demut, Kirche, uff, was sollen wir damit anfangen? Und ich habe den Prozess, wie wir im Magazin gearbeitet haben, als etwas sehr Öffnendes und Verbindendes erlebt. Also, dass man in einer Zeit, wo wir von allen Seiten mit Krisen bedrängt sind und irgendwie auch alle spüren, dass wir so an die Grenzen von unserer individuellen Handlungsfähigkeit stoßen, dass es auch andere Blickwinkel gibt, wie wir auf uns in der Welt schauen könnten. Und Demut mag da erst als Begriff ein bisschen antiquiert erscheinen. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Selbstrücknahme, die zum Beispiel neben vielem anderen in Demut steckt, auch irgendwie, wie soll ich sagen, unsere Beziehung zum Leben in eine Weise verändern könnte, dass wir auch dem, wessen wir alles ausgesetzt sind, von einem ganz anderen Ort, standhalten können. Also zum Beispiel, wenn ich überlege, wir haben ein, Interview in der Ausgabe mit einer Franziskanerin, der Ilia Delio. Und die sagte ganz, ganz deutlich im Gespräch, dass sie findet, dass eigentlich die Tiefendimension unseres Menschseins der Ort ist, an dem unsere Zukunft entsteht. Und für mich ist Demut eine mögliche Haltung, wie wir dieser Tiefendimension jenseits aller Selbstüberhöhung vielleicht wieder mehr auf die Spur kommen können.
Ja, das ist ja auch eine Spur, die wir so folgen im Magazin, ne? Also auch, indem wir auch mit Menschen gesprochen haben, wie Pater Anselm Grün oder die Lama Villa Baker und andere, die auch, ja, auch diese tiefen Dimensionen des Menschseins so ansprechen, in der eben Demut ja vielleicht schon immer eine Resonanz hatte, also in spirituellen, mystischen Traditionen, da ist das ja durchaus eine Qualität, die da angesprochen ist. Und ich glaube, was wir bewegen in der Ausgabe, ist eigentlich diese Frage, ne? Was heißt das eigentlich heute, in der heutigen Zeit? Auch natürlich angesichts dessen, wie Demut auch missbraucht werden kann, auch, ne? Auch als Macht. Also der Schritt von Demut zu Demütigung, den gibt es ja auch, ne? Also wo man auch das als Machtdynamik nutzen kann, um bestimmte Machtverhältnisse zu unterstützen. Also da ist ein großes Feld auch, um zu schauen, wo ist da heute eigentlich ein angemessener Umgang oder auch ein Umgang, der vielleicht auch das, was in der Tiefe damit angesprochen ist, mit Demut, vielleicht heute neu freilegt. Und irgendwie habe ich das wirklich so ein bisschen das Gefühl, diese Ausgabe ist so ein Freilegen dessen, was das heute sein kann. Und auch in dieser öffnenden Bewegung, ne? Also auch an alle Lesenden auch eine Einladung, da gemeinsam zu forschen. Was kann das heute eigentlich sein? Und was sind so die Qualitäten darin?
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass gerade auch wir als spirituell Interessierte, und ich nehme mal an, dass auch die Lesenden des Magazins ein starkes spirituelles Interesse antreibt. Dass selbst wir, die in diesem Feld uns ja auf eine gewisse Weise beheimatet fühlen, auch immer wieder Stolpersteine entdecken, wo wir dann durch die Blume manchmal mitbekommen, dass wir vielleicht doch nicht so demütig waren, wie wir selbst gerne denken. Also mich hat zum Beispiel ein Beispiel, das Elizabeth Diebold im Leitartikel gegeben hat, sehr, sehr berührt. Wir machen ja neben unserer Magazinarbeit auch diverse öffentliche Events. Und bei einem unserer Events, One World Bearing Witness, da bringen wir immer Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen als Impulsgebende. Und da hatten wir einen Chief der Lakota. Und er sprach über das Zuhören und dass der Mensch der Natur auch auf eine ganz andere Weise zuhören kann. Und Elisabeth hatte dann als Überleitung zu unserer gemeinsamen Meditation die Teilnehmenden eingeladen, eben auch an den Orten, an denen sie sind, vielleicht einfach mal zu versuchen, auf den Wind zu lauschen. Und als sie das sagte, da erhob der Lakota Chief nochmal das Wort und fragte sehr behutsam, ob er was hinzufügen dürfte und erklärte dann, es ginge nicht darum, dass wir dem Wind zuhören, sondern dass wir dem Wind zuhören, wie er uns zuhört, wie wir zuhören. Und das ist so eine Wendung. Da wird einem dann auf einmal so frontal bewusst, wie selbstbezogen wir oft in die Welt blicken. Also, wie Elisabeth das beschrieben hat, das war so ein richtiger Moment, wo diese tiefere Beziehung zwischen uns und dem Leben sich auf einmal gezeigt hat. Und auch dieses, dass wir selbst wirklich nicht das Maß aller Dinge sind. Aber genau daran haben wir uns eben gewöhnt. Und deswegen ist gerade so eine Haltung wie Demut so ein spannendes Thema, weil ich glaube schon, dass es in uns allen und auch in denen, die schon lange auf dem spirituellen Weg sind, unglaublich viel gibt, was uns noch im Weg steht und was aufbrechen kann, wenn wir eben auch uns mit solchen tieferen Haltungen, die uns ein Stück weit von uns selbst auch wieder befreien, beschäftigen.
Ja, und das spricht ja auch an, ne, dass Demut auch wie so ein Tor ist, vielleicht auch, ne, in so eine Vertiefung hinein. Und auch immer auch mit diesem Eingeständnis beginnt, dass ich noch nicht alles weiß und nicht alles, ja, bin oder im Griff habe von dem, was die Welt ist, was Wirklichkeit ist, was vielleicht ich selber bin. Also so eine Offenheit, eigentlich mir selbst gegenüber ehrlich zu sein, das haben ja auch einige angesprochen, ne? Da gibt es ja auch diese Verbindung die auch einige ansprechen, von dem lateinischen Wort humilitas zu humus, ne? Also zu der Erde. Worauf stehe ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ohne sich irgendwie eben, ja, zu beschönigen oder zu optimieren, irgendwie auch eben in so einer schlichten Annahme dessen, wer ich bin. Und das klingt so einfach, ne? Aber das ist ja schon in unserer Kultur was Radikales, ne? Also wo ganz viel so, ne, von Selbstoptimierung und irgendwie erscheinen müssen oder erscheinen wollen. Und also ganz viel so auch es solche Bewegungen gibt im gesellschaftlichen oder sozialen, auch durch soziale Medien und sowas. Also da habe ich gemerkt oder merke weiterhin, wie Demut da auch so eine Tür öffnet, wirklich unseren angemessenen Platz im Ganzen zu finden. Das ist ja auch so eine Formulierung, die immer wieder kommt, die für mich auch weiterwirkt, so aus dieser Arbeit, ne? Dass Demut eigentlich so darauf hinweist, wie du auch gesagt hast, ne? Dass wir sind nicht allein auf der Welt, also es ist irgendwie logisch, aber das wirklich zu spüren und wahrzunehmen, oh, ich bin Teil von einem größeren Gewebe und das ist ein großes Beziehungsfeld und darin habe ich einen Platz. Und den einzunehmen in einer Weise, der stimmig ist, der eingebunden ist in dieses größere Gewebe und dort sein kann und wirken kann, dass das etwas ist, was gerade heute, auch in der heutigen Zeit, eigentlich wirklich eine tiefe Qualität ist, die wir individuell, aber auch gesellschaftlich eigentlich dringend brauchen. Das ist mir auch so klar geworden.
Ich finde es schön, wie du gesagt hast, ich habe meinen Platz, weil ich glaube, das ist was sehr Wesentliches. Und wenn man Demut eher, wie soll ich sagen, als eine äußere Vorstellung begreift, dann fühlt man sich auch leicht gedemütigt, wenn man nicht seinen eigenen Willen bekommt oder wenn einen andere abwerten. Oder auch wenn das Leben als Größeres einfach sich anders entwickelt, als man es für sich selbst erhofft hat. Und das überhaupt erstmal anzuerkennen, dass der Ort des Demütigseins eigentlich ein tiefer Beziehungsort ist. Also wo man wirklich wieder die eigene Eingebundenheit in ein größeres Leben erfahren kann. Das ist uns einfach in den letzten Jahrzehnten kulturell unglaublich abhanden gekommen. Und hier im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich auch im Rest von Europa mag das vielleicht auch daran liegen, dass ja Demut in unserer Region zuallererst mal mit Kirche assoziiert wird. Also das Christentum hat quasi so der Demut zur Geburt verholfen. Und da, wo die Kirche in ihrer Anziehungskraft schwächelt, geschieht es natürlich leicht, dass dann auch all die tiefen Einsichten, die mit christlicher Tradition verbunden sind, leicht über Bord geworfen werden. Und Anselm Grün zum Beispiel, mit dem hattest du ja gesprochen, Mike, der hat auch sowas gesagt, dass Demut bedeutet, sich einfach der Gegenwärtigkeit des Göttlichen bewusst zu sein. Und das, glaube ich, das ist möglich, auch ohne dass man all den theologischen Duktus zum Beispiel, der, ich sag mal, formal auch in den Begriff eingeflossen ist. Darauf muss man sich ja gar nicht beziehen, sondern ich glaube, jeder Mensch hat schon mal die Erfahrung gemacht, es gibt etwas Größeres als wir selbst. Und dann eben durch eine entsprechende Haltung oder auch einfach innere Annäherung und Anerkenntnis dessen, so ein bisschen wieder auf diesen Boden, den du auch angesprochen hast, den Humus unseres Menschseins zurückzufinden, das scheint mir kulturell sehr, sehr relevant zu sein. Und es ist auch, wie soll ich sagen, im Hinblick darauf, dass Spiritualität oft überschätzt oder auch benutzt wird, ein wesentlicher Punkt. Weil Anselm Grün hat auch so ein bisschen auf die Gefahr von spirituellem Narzissmus verwiesen. Er hat das nicht so benannt mit diesem Begriff, aber das ist ja ein Thema, was sogar schon in die wissenschaftliche Forschung Eingang gefunden hat, dass Menschen, die spirituelle Erfahrungen machen, oft dadurch zu einer Selbsterhöhung wieder neigen, weil sie so merken, boah, ich bin mir enthoben. Und da geht einfach was Größeres auf. Aber dieses Größere ist ja nicht das Unsere. Und das irgendwie kann man, glaube ich, auch sich vergegenwärtigen, alleine wenn man sich mit Demut beschäftigt.
Ja, genau. Und das hat ja auch wirklich eine gesellschaftliche Relevanz. Das haben wir ja auch sehr stark aufgegriffen, dass wir auch genau in dieser Situation auch als Gesellschaft sind oder als vielleicht auch als Kultur, ne, zu merken, dass wir eigentlich ja unseren angemessenen Platz nicht einnehmen. Vielleicht im größeren Ganzen, ne? Also im Ganzen des Lebendigen und auch dieser Bezugspunkt des Göttlichen natürlich im großen Ganzen weggebrochen ist, so in der westlichen Moderne kann man sagen, ne? Auch und da auch so eine Lücke entsteht, was eigentlich dieser Bezugspunkt ist. Und das ist ja auch ein Grund oder eine Inspiration dieser Ausgabe, dass wir gemerkt haben, dass so in dem kulturell progressiven Feld, in dem wir sind, auch Menschen sind, die genau so eine Einsicht durchlaufen haben. Ne? Also ich habe mich ja in meinem Artikel auch mit ein paar Beispielen so beschäftigt, wie den Jordan Hall, der ganz stark diese GMB-Bewegung begründet hat und wo es einfach darum geht, so neue Visionen der zukünftigen Lebens, so ganz im Sinne von auch Verbundenheit, gemeinsam Dinge gestalten und auch so ganz im Sinne von ökologischem, sozialen Wandel sowas hervorzubringen. Und der dann aber so eine Einsicht hatte, dass da irgendwas fehlt. Und dann, ja, auch so einen tiefen Moment der Demut erlebt hat, dann eben zum Christentum konvertiert ist aus dieser Erfahrung, dass da irgendwas fehlt in diesem, selbst in diesem Gedanken, Wandel zu gestalten, der nur, sag ich mal, nur aus dem Menschlichen schöpft oder nur aus dem, was wir vielleicht, ja, uns gedanklich oder selbst vielleicht auch, ja, spirituell selbst erdenken können oder gemeinsam kreieren können, so das Gefühl, da fehlt irgendwas. Da ist eine Leerstelle, die sich auch darin zeigt, dass man merkt, dass Menschen daran ausbrennen oder auch verzweifeln, dass der Wandel nicht so geschieht, wie man sich das vorgestellt hat, oder es auch Rückschläge gibt und dass wir da vielleicht auch wieder so einen Weg finden können, müssen vielleicht sogar, diese größere Dimension damit hineinzunehmen, die man vielleicht mit dem Göttlichen oder Heiligen ansprechen kann. Aber da gibt es ja ganz verschiedene Formulierungen. Aber dass da doch eine Notwendigkeit ist, in dem Sinne auch durch dieses Tor der Demut zu gehen oder durch diese, ja, vielleicht auch existenziellen Loslassen oder Hingeben, dass wir eben Teil von was Größerem sind, auch von einem größeren Prozess, einem größeren Geheimnis, dass, wenn wir das tun, sich auch andere Kräfte vielleicht in uns zeigen, wie wir als Menschen vielleicht uns neu finden können, selber als, ja, in unserer eigenen Existenz auch den vielleicht einen neuen Boden finden oder einen neuen Platz finden im Ganzen, aber vielleicht auch als Kultur merken, ja, eigentlich geht es darum, wie wir uns als Menschen, als Menschheit in Bezug zum Ganzen stellen. Und da haben wir ja gerade in der Moderne mit diesem ganz starken, ja, materialistischen Bezug und auch, ja, ökologisch ausbeuterischen Bezug doch auch viel, viel Perspektive verloren, dass wir eben eingebettet sind in was Größeres und auch, dass das auch eine gewisse eben Demut diesem Ganzen gegenüber erfordert, um damit eben das Ganze des Lebens auch sich weiter entfalten kann.
Ja, ich fand deinen Artikel sehr, sehr spannend, weil diese Konvertitenbewegung, die legt ja wirklich den Finger in eine offene Wunde. Und die Menschen, die du in dem Artikel beschrieben hast, das sind ja alles, wie soll ich sagen, starke Persönlichkeiten, die kulturell sehr viel schon bewirkt haben mit ihrem Lebenswerk und die auch alle für sich würde ich zumindest formulieren, immer an der Spitze von progressiven Bewegungen standen. Also, wo man nach konventionellem, modernen Denken das Gefühl hat, die haben, die letzten Jahrzehnte ihres Lebens an dem Ort verbracht, wo es weitergeht, wo, wie soll ich sagen, eine bessere Zukunft möglich werden kann. Und dann von solchen Menschen zu erleben, dass dennoch was fehlt, weil Jordan Hall, den du direkt angesprochen hast, der ist ja wirklich ein meisterhafter Denker. Also wer ihn in die Wolf gelesen hat, wird sich sicher noch an ihn erinnern, weil man muss sich da schon anstrengen, mit seiner Kapazität überhaupt mithalten zu können. Und dann eben von solchen Menschen zu sehen, dass die auch zu dieser Einsicht kommen, das finde ich sehr, sehr zuversichtlich stimmt. Weil man könnte ja auch sagen, okay, nein, ich muss das, was ich schon tue, einfach nur noch besser machen. Aber diese Einsicht, dass es genau das nicht ist, das ist ja wirklich so ein existenzieller Bruch mit dem Gewohnten. Und ich glaube, Demut ist eben auch eine existenzielle, Erfahrung. Und deswegen lädt sie zu solcher Art von Brüchen, bei. Und Ilja Delio zum Beispiel hat auch in dem Interview, das sie mit uns gemacht hat, gesagt, ja, wir glauben immer, dass wir es sind, die die Evolution hervorbringen. Aber letztlich bringt die Evolution uns hervor. Und das ist irgendwie, wie soll ich sagen, so ein kleiner Satz, der aber so eine Sprengkraft hat, weil man wirklich, ja, man wird sprachlos, wenn man das so an sich heranlässt, dass wir eigentlich Medien für etwas sind. Und das mag irgendwie ein stolzes Ich kränken, aber ich habe auch das Gefühl, wenn man das nur mal für einen Moment zulässt, dass dann eben auch unsere Verbindungsfähigkeit auf eine ganz andere Weise geöffnet wird. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, wenn man von den Demütigungen spricht, weil viele gerade so in den soziokulturellen Diskursen, die wir haben, wie Menschen zum Beispiel sich inzwischen von der Politik verraten fühlen und die Demokratie anzweifeln. Dahinter stecken ja oft Erfahrungen des gedemütigt Wordenseins. Und was bedeutet dann gedemütigt? Das Gefühl zu haben, nicht mehr dazu zu gehören, nicht mehr getragen zu sein, auch von etwas Größerem Gemeinschaftlichen. Und das ist sehr, sehr irdisch und sehr, sehr relevant. Und vielleicht auch mal einfach sensibel dafür zu werden, wie leicht eigentlich Dinge, die wir tun, zu einer Demütigung werden, wenn wir eben unverbunden sind. Weil ich möchte jetzt keinem Politiker vorwerfen, dass er oder sie aus bösem Willen Dinge tut, die vielleicht Bevölkerungsteile ausschließen. Aber die Fähigkeit, das anzuerkennen, dass das so ist, die könnte uns auch sozial und gesellschaftlich einen großen Schritt voranbringen. Einfach einzusehen, wow, wir haben hier alle zusammen noch große blinde Flecken, die man mal wirklich anders beleuchten sollte.
Ja, und das ist ja auch die Kraft von Demut. Also wir haben ja das auch so benannt, die Kraft der Demut. Ganz bewusst jetzt nicht als etwas, weil man denkt immer, Demut heißt so, was man alles nicht machen soll oder so oder nicht machen darf. Aber eigentlich ist es ja wirklich eine Kraftquelle und ich glaube auch in dem Sinne wirklich für ein menschliches Miteinander und ein gesellschaftliches Miteinander eigentlich auch eine sehr große Kraftquelle, weil es eben auch einen Raum des Dialoges ermöglicht. Ne? Und das ist ja auch ein sehr schönes Beispiel, was wir da haben mit dem indischen Gerechtigkeitsaktivisten Raja Gopal, den wir interviewen durften, der wirklich in einer wunderbar, also in einer ganz beeindruckenden Weise auf den Spuren von Mahatma Gandhi eigentlich Demut als die Kraft von Veränderung lebt, ne? Also diese große Bewegung von sehr armen Menschen im ländlichen Indien, die ohne Land waren, die einfach sich denen zugewendet hat und gesagt hat, ich möchte von denen lernen. Ich sehe die jetzt nicht als irgendwie Abgehängte oder die haben irgendwie. Dem müssen wir jetzt helfen, so in diesem Sinne aus einer Haltung von, ich weiß es besser und jetzt sagen wir euch das mal oder so, sondern wirklich da hingegangen ist, was kann ich denn von euch lernen? Und auch deren Kompetenz oder Fähigkeiten, die sie durch ihr ländliches Leben hatten, wie sie mit den Natur umgehen und mit Tieren, das wirklich auch als Fähigkeit gesehen hat und angenommen hat und dadurch sich mit denen wirklich in einem dialogischen Raum treffen konnte oder in einem Beziehungsraum treffen konnte, der dann ganz viel Vertrauen ermöglicht hat, ne? Weil sie gemerkt haben, da ist niemand, der will uns jetzt demütigen in diesem Sinne oder sich über uns stellen oder selbst im Helfen demütigen, weil er sagt, wir können es nicht alleine, sondern der wirklich diese Fähigkeit dieser Menschen ernst genommen hat und dann durch so einen Prozess sie auch in ihre eigene Stärke zu führen und davon auch ja, überzeugt zu sein und auch zu sehen, ja, wir können unsere eigene Entwicklung auch in die eigene Hand nehmen und dann eben so einen großen Marsch organisiert hat, der dann dazu geführt hat, dass diese Menschen Land bekommen haben von der Regierung. Also mich hat es wirklich sehr berührt, wie er ja einfach, indem er Demut verkörpert, ohne das jetzt irgendwie zu groß erzählen, etwas möglich gemacht hat. Genau aus der Haltung, dass dadurch eben ein wirklicher Dialog möglich ist, weil ich nicht oder er eben in dem Fall, aber ist ja für jeden möglich, nicht in eine Begegnung gehe mit so einer gewissen Überheblichkeit. Und die kann ja sehr subtil sein. Die ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, da gibt es ja ganz subtile Formen auch, ne? Dass ich weiß es schon und was kann der schon wissen und all diese Dinge, ne? Und in dem Sinne ist es, und das sprechen ja auch die Ilia Delio spricht es ja an, ne? Dass sich wirklich etwas öffnet, wie wir als Menschheit auch in aller Unterschiedlichkeit der Kulturen und der Erfahrungen, Bedürfnisse vielleicht auch durch so eine Haltung der Demut, die so einen Raum öffnet, wo wir einander begegnen können, in dem, was jeder mit einbringt, ja, da wirklich einen Raum öffnet, ja, vielleicht auch menschliche Gemeinschaft nochmal, ja, neu zu gestalten.
Ja, dieser Rajagopal, der ist wirklich ein außergewöhnliches Beispiel, weil ich würde die Geschichte, die du gerade erzählt hast, gerne ergänzen, weil er für mich auch so ein wirklich eindrückliches Beispiel vom Mut, der in Demut steckt, ist, weil er hat mit diesen Landlosen zusammengearbeitet, aber in diesen ländlichen Gegenden, in denen er tätig war, hat er auch mit Banditen zu tun gehabt. Da gab es eine Gruppe von Banditen in so einem Landstrich, die auch viele Menschen wirklich ermordet haben in der Gegend, also die gefürchtet waren von der Bevölkerung. Und er ist auch auf diese Menschen zugegangen, was ja wirklich, und da gibt's nichts zu deuteln, das war gefährlich. Also er hat, wie soll ich sagen, sich mit seinem Leben diesen Menschen genähert und es in größere Hände gegeben. Und mit dieser Tat ist es ihm gelungen, dass wirklich Banditen ihre Waffe niedergelegt haben und sich der Gerichtsbarkeit gestellt haben. Und nicht nur das, er hat dann auch, als diese Banditen dann später wieder entlassen wurden und zurückkamen, hat er sich dafür engagiert, eben zusammen mit der ansässigen Dorfbevölkerung auch einen Prozess von Integration zu ermöglichen. Also, dass diese Menschen wirklich wieder zusammengefunden haben als Menschen. Und das ist, also für mich ist das auch so ein Beispiel, wie Demut, wie soll ich sagen, sich weiter verpflanzt. Wenn da ein Mensch ist, der Demütigkeit vorleben kann, wie das, auf eine sehr positive Weise, ansteckend sein kann. Weil dieses Beispiel, ist unglaublich. Also das liest sich, man kann sich das nicht vorstellen, dass wirklich solche harten Jungs, zu so etwas Zugang gefunden haben und von ihrer früheren Lebensweise ablassen konnten. Und das, ja, also das zeigt auch irgendwie, was für eine Energie in ausgelebter Demut stecken kann, einfach weil sie inspiriert und etwas anderes ins Zwischenmenschliche bringt, was oft fehlt.
Ja, und ein Aspekt dieser Geschichte ist ja auch, dass da Rajagopal schildert ja auch eine Szene, wo sie da so mit diesen Banditen da verhandeln und irgendwie ist es sehr festgefahren. Und einer sagt dann zu ihm, jetzt sing doch mal ein paar Bhajans, also so spirituelle Gesänge, weil diese Banditen eben auch ja, gläubig waren in dem Sinne. Und wie das sofort was verändert hat. Also auch dieses Hinzunehmen oder dieses Öffnen für diese größere Dimension, die uns als Menschen in all unserer Unterschiedlichkeit eben umfasst, so, ne? Dass das auch wirklich eine Quelle von Verständigung oder auch von ja, eben so einem, so einer Wandlung auch sein kann. Das fand ich auch sehr, sehr eindrücklich. Und du hast ja in deinem Artikel auch so diese indigenen Kulturen ein bisschen angeschaut, wo ja auch, also Demut ist ja wirklich auch, das ist ja auch das Schöne, oder das habe ich auch gemerkt bei der Arbeit an dem Magazin, wie universell das eigentlich ist, ne? Dass jede Kultur irgendwie auch so ihre Formulierung hat. Wir haben ja auch, wollten gerne auch einen chinesischen Philosoph interviewen, was dann leider nicht aus Krankheitsgründen dann nicht geklappt hat, den Tu Weiming, wo auch in diesem ganzen chinesischen Kontext von eingebunden sein in Himmel und Erde und größere Kräfte Demut eine große Rolle spielt und der auch von einer dialogischen Zivilisation spricht. Oder eben wie du das auch mit dem indigenen Tradition so angesprochen hast. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, bei den indigenen Kulturen hat mich sehr überrascht, dass viele zwar heute in ihrem Sprachgebrauch Demut adaptiert haben und auch von Demut sprechen, aber dass eigentlich in den meisten Kulturen wirklich ein ganzer Fächer von Beziehungseigenschaften zum Größeren des Lebens gefragt sind. Also sei es sich einzuordnen oder zum Beispiel Respekt vor den Älteren zu haben, umsichtig mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Also für die Indigenen lässt sich das, was wir mit Demut fassen, gar nicht in ein Wort packen, weil ihre Beziehungen per se so vielschichtig sind. Und das fand ich sehr interessant. Und es ist auch so, dass in diesen Kulturen Demut nicht so sehr gesehen wird als etwas, das Menschen für sich in sich kultivieren, sondern es geht eigentlich immer von vornherein um das Beziehungssystem, also wie man miteinander in Verbindung ist. Und da gibt es auch, wie soll ich sagen, keine Richter, die zu jemandem sagen, hey, also jetzt warst du aber zu übermütig oder nicht demütig, sondern es erklärt sich auf eine gewisse Weise durch die Interaktion und zeigt sich in der Interaktion und ist dann auch für alle die, außer der Person, die vielleicht gerade nicht demütig ist, wahrnehmbar. Und viele dieser Kulturen haben auch einfach Rituale und Formen des Zusammenlebens entwickelt, wo man gemeinsam miteinander die Beziehung zu Demut reguliert. Aber das ist kein, wie soll ich sagen, Ding an sich, das wie zum Beispiel ein Gottesdienst etwas vom restlichen Leben separiertes wäre, sondern es ist in alltägliche Zusammenhänge eingebunden. Also zum Beispiel, wenn man Gras schneidet, um dann Stroh daraus werden zu lassen, um ein Dach zu decken, dann ist es für viele Völker natürlich, sich natürlich beim Gras erstmal zu bedanken. Und man merkt es in der Gemeinschaft sofort, wenn jemand einfach nur mal schnell da zur Tat geschritten ist und diese Schritte ausgelassen hat. Und das finde ich auch sehr interessant, weil wir mit unserem psychologischen Selbstverständnis denken dann so, okay, ich habe etwas erkannt, also versuche ich mich zu bessern. Aber da gerät der Blick sofort wieder auf uns selbst und weg von unserer Eingebundenheit. Und es könnte viel spannender sein, einfach wirklich in Beziehungen, in allen Beziehungen oder auch nur in den Gedanken über Welt mal wacher dafür zu werden, wo stiftet mein Hiersein gerade Verbindung oder wo denke ich mal wieder, ich weiß es schon und die anderen liegen alle völlig falsch. Und das ist, glaube ich, immer wieder eine Zumutung, da auch am Ball zu bleiben, weil das ist, also ich habe das Gefühl, es ist einfach was sehr Feines, was kontinuierlich auch gewürdigt und gewertschätzt werden möchte, damit es leben kann. Und es ist gleichzeitig keine Übung, die losgelöst ist von dem, wie wir leben.
Ja, und auch was du ansprichst, diese Verbindung von Demut und Dankbarkeit, die kommt ja auch immer wieder im Magazin so zutage. Und ich finde es sehr sehr besonders, weil es wirklich auch, du hast vorhin von der Idea Delo gesprochen, die das so anspricht, diese Wendung, ne? Nicht wir bringen die Evolution hervor, sondern die Evolution uns oder das Leben uns. Und das ist ja eigentlich in der Tiefe diese Umkehr, ne? Die sich irgendwie, na, hört sich irgendwie schön an, aber das wirklich so zu empfinden, dass eigentlich alles das Leben und alles im Leben ein Geschenk ist, ne? Und dem mit so ein, und dadurch eben auch in Beziehung existiert, ne? Wie diese Beziehung zu einem Gras, was du gesagt hast, was geschnitten wird, wo ich mich dafür bedanke, oder ja, so viel, was wir im Leben, ne, zu uns nehmen und was uns Leben ermöglicht, ist geschenkt. Und das ist, glaube ich, so eine Gestimmtheit der Demut, ne, die da so zum Tragen kommt, dass dafür auch dankbar zu sein und dem auch irgendwie nachzuspüren und auch zu sehen, dass das, weil es eben Beziehungen erschließt und lebendig macht, auch unsere Lebendigkeit fördert. Ne? Also das hat mich so berührt in dem Gespräch mit dem Martin Spurer, diesem Mythenforscher, der auch ganz schön im gewissen Sinne, es ist ja auch in Beziehung so zum Indigenen, wie Demut auch in Mythen eigentlich immer wieder so zum Tragen kommt. Ne? Also dieser Prozess auch, wo Helden vielleicht ein bisschen übermütig durch die Gegend laufen und ne, wie jetzt vielleicht auch, hat ja auch ein Buch geschrieben über den Gralsmythos oder so, ne? Also wo jemand wie Parsival auch durch viele Prüfungen und in gewissen Weise Relativierungen seiner Kraft gehen muss, um irgendwie eine tiefere Form des vielleicht Heldentums zu finden, die viel mehr damit zu tun hat, zu merken, ah, ich bin eigentlich Teil von etwas Größerem, den ich dann auch diene. Ne? Das ist ja auch eine sehr schöne Verbindung, die in dem Wort auch drin ist. Ne? Also der Martin Spurer, glaube ich, benennt es auch so, dass ja eine Wurzel dieses Wortes auch Dienmut ist, also der Mut zu dienen und jetzt nicht so im Sinne von, ja, sowas gebückten oder so, sondern eben Mut. Ne? Mut, dem Größeren zu dienen, kann man sagen, aber dadurch auch eben in Beziehung, in Verbindung zu sein mit dem Größeren. Und das aber immer auch so eine Bewegung erfordert, sich selber auch eben in den Dienst des Größeren zu stellen oder zu sehen, wir sind eben aus diesem Größeren geboren oder unser Leben ist daraus geschenkt. Und dann ist Demut eigentlich, wie sagt man, gar nicht was man jetzt irgendwie verordnen müsste oder jetzt irgendwie als moralisches Regel da irgendwo aufstellen müsste, sondern es kommt eigentlich so aus dem Herzen, ne? Weil man merkt, ja, das Leben ist geschenkt und dann ist da diese Dankbarkeit und auch wie so ein Hineintreten in diesen Fluss des Lebens, der sich daraus dann entfalten kann, weil all diese Beziehungen ja eben auch eine Intensivierung des Lebens bedeuten. So.
Ja, das mit dem Dienen finde ich sehr wesentlich, weil es geht um mehr als, wie soll ich sagen, schöne Gedanken oder geläuterte Gedanken, sondern es geht wirklich auch um einen Ausdruck im Leben. Mir kommt da zum Beispiel in Erinnerung Lama Villa Baker, die beschrieb so zum Beispiel die Sandmandalas im Buddhismus. Das sind ja teilweise wirklich großflächige Kunstwerke, an denen Mönche tagelang arbeiten. Also es ist auch eine körperliche Anstrengung, die wirklich über lange Zeit erbracht wird. Und wenn das Mandala dann fertig ist, dann wird es einfach wieder dem großen Ganzen zurückgegeben. Der Sand wird einfach weggefegt. Und das ist natürlich was für eine westliche Leistungskultur nur schwer zu ertragen ist. Ich war mal auf einer Mindfulness-Konferenz und da haben über 3 Tage auch 4 oder 5 tibetische Mönche ein solches Mandala gemacht. Und ich fand das hat mich zutiefst berührt, weil jedes Mal, wenn man wieder zu dem Konferenzsaal kam, musste man an denen vorbei und die waren da völlig meditativ versunken und streuten ihren Sand. Und man freute sich dann so, weil man gesehen hat, sie kommen voran und das letztliche Bild wurde immer erahnbarer. Aber dann zum Abschluss eben haben sie in einem Ritual, da durften alle Teilnehmer dabei sein, haben sie es dann wieder zerstört. Und das ist also eine unglaubliche Läuterungsübung, sich wirklich ganz etwas zu geben, aber auch nichts zu erwarten, sondern einfach nur dafür da zu sein. Und ein anderer Weg der Verkörperung zeigt sich ja zum Beispiel auch im Zen-Bogenschießen. Du hast ja mit der Barbara Lembke gesprochen und das hat mich total berührt, weil sie erzählt so, dass viele ihrer Schüler schon viele, viele Jahre und sie selbst natürlich auch diese Praxis üben. Also sich immer wieder, wie soll ich sagen, in diese körperliche Beziehung zum Bogen und zum Loslassen zu stellen und das einfach zu tun. Wieder und wieder und noch einmal. Das ist auch das in einer Leistungskultur völlig anachronistisch, weil wohin führt das? Der Pfeil trifft vielleicht manchmal oder manchmal auch nicht. Und darum geht es noch nicht einmal. Und das so einzulassen. Also ich kann nur ahnen, was so eine Form von Praxis wirklich in einem selbst verändert, wenn man so oft wiederholt etwas tut, dessen, wie soll ich sagen, Entfaltung man aber gleichzeitig loslässt im Moment, in dem der Pfeil sich in Bewegung setzt.
Ja, oder wo es wirklich um die innere Gestimmtheit geht, gar nicht nur um das äußere Ergebnis, so was man da jetzt eben als Sandmandala herstellt oder als eben als Pfeil dann abschießt, sondern eigentlich auch so eine Hingabe an so eine Übung, ne, oder so ein Tun, ne, ohne jetzt zu erwarten, ja, was dann bei rauskommt, ne? Und oder nicht nur darauf zu schauen, was bei rauskommt, sondern mehr, wie bin ich eigentlich gestimmt in dem, ne? Bin ich, und das bezieht sich ja auf etwas, was wir schon jetzt mehrfach angesprochen haben, ne? Bin ich eigentlich in dem, wie ich tue, in dem richtigen Ort, auch dem richtigen inneren Ort, ne? Weil das ist ja auch ganz stark auch bei diesen fernöstlichen Übungen, so eine Übung wirklich in so einem inneren, freien Bewusstsein zu sein, wo das sich eigentlich verkörpert. Ne, so das eingebunden in was Größeres zu sein und dadurch in der Lage zu sein, dann in auch eine Bewegung oder eine Übung in einer Freiheit zu tun. Ne? Aber es ist ja in einer Kultur, wo es ganz stark darum geht, so, ne, so Ergebnisse vorweisen zu können und Leistungen, und die müssen schnell erreicht werden. Jetzt so eine Übung zu machen, wo man sagt, naja, üb mal 20 Jahre, dann kannst du mitreden irgendwie. Das sind schon so Formen, die auf etwas hinweisen, ne, dass es eben Dinge gibt, die nur durch eine gewisse Treue und auch Geduld und Langsamkeit und Hingabe sich langsam entwickeln und auch in einer Weise entwickeln, die wir halt nicht in der Hand haben, ne, die man nicht machen kann, wo man immer wieder vielleicht den Boden bereiten kann, eben in die Übung gehen, ist ja mit der Meditation auch oder anderen Dingen. Und dann auch ein Stück weit dem Leben oder diesem Größeren, in dem wir eingebunden sind, den Raum geben, sich dann zu zeigen mit dem, was ich eben zeigen will. Ne? Und also da auch wirklich in so eine Beziehung zu gehen mit dem größeren Geheimnis des Lebens, dass es uns wirklich erreichen kann. Das ist ja auch Demut, öffnet ja irgendwie auch uns selber, damit wir überhaupt erreichbar sind dafür, ne? Weil wenn ich immer denke, ich kann alles selber machen und habe das im Griff und so, dann bin ich ja gar nicht da dafür, ne? Und gleichzeitig ist es eben wichtig, auch da zu sein. Das hat mich auch nochmal berührt in dem Interview mit der Lama Villa Baker, die amerikanische Zen, nicht Zen, tibetische buddhistische Lehrerin ist. Und eben auch darüber gesprochen hat, dass wie wichtig es ist, eben Demut auch nicht so zu verstehen, dass man sich klein macht, ne? Oder auch, sie hat es ja auch im tibetischen Buddhismus angesprochen, auch als Frau, dass es da auch ja, Unterschiede gemacht werden, was da vielleicht als Möglichkeit der Früchte spiritueller Praxis gedacht werden, so dass Mönche da oder Männer eben irgendwie Vorteile haben und so. Das sind ja in vielen Traditionen auch solche Geschlechterunterschiede, die da lebendig sind und Frauen dann oft auch, ja, so ein bisschen Demut, sagt ja, die übernehmen die Demut, weil sie vielleicht eher so dem Dienenden, Pflegenden oder so nahestehen. Also solche Dinge, das hat ja Elisabeth Diebold auch in ihrem Artikel angesprochen. Also dass es durchaus auch kulturelle Prägungen gibt, die dann eigentlich dieses ursprüngliche Freie, diesen ursprünglich freien Raum, der eigentlich mit Demut, glaube ich, angesprochen ist, auch verstellen können. Und das hat mich auch berührt, wie die Lama Villa Baker so dann davon auch spricht, dass es wichtig ist, auch wirklich da zu sein und auch zu sich zu stehen, auch sich, auch die Stimme zu erheben. Ne? Also Demut auch nicht verstanden, ja, jetzt muss man immer irgendwie still sein und alles über sich ergehen lassen oder sowas, sondern auch damit einen Weg zu finden. Auch zu sich zu stehen. Und sie hat ja da sogar dieses Wort aus dem Tibetischen angesprochen von einem göttlichen Stolz. Also, das ist durchaus auch dazugehört zur Demut vielleicht, was, ich glaube, sie spricht das so an, wie wirklich dieses Wissen, ja, ich darf da sein, es ist gut, dass ich da bin. So, dieser Boden, von dem wir auch gesprochen haben, ne? Dieser Humus, ja, ich bin da. Das heißt auch, ich darf da sein. Also das Leben ist geschenkt, aber oder und ich bin auch da als dieses Leben. Und das fand ich auch nochmal ein ganz wichtiges Element der Demut als auch etwas Ermutigendes.
Mir kommt gerade so der Gedanke in Anlehnung an Martin Spurer, den du ja schon angesprochen hattest, dass die Lektüre dieser Ausgabe wie eine Heldenreise sein kann. Also, weil wir wirklich all diese Aspekte, die das Heft ansprechen, die tragen ja alle dazu bei, dass wenn man sich auf sie einlässt und wenn man praktiziert und in diesem Geiste im Leben steht, dass dann Demut sich entfalten kann. Und vielleicht ist es ja auch eine gute Haltung, wenn man dieses Heft liest, dass man wirklich diesen Prozess der Heldenreise vielleicht für sich auch mal als den eigenen Weg annimmt und sich auch herausfordern lässt, vielleicht auch sieht, wo man sich an Texten reibt und eher übermütig wird. Und aber womöglich eben auch in diesen Texten einen tieferen Landeort im Leben findet. Also ich merke so, dass das kann ich mir gut vorstellen, dass das Magazin dazu beitragen kann, wenn man es aus dieser Grundstimmung lesen möchte.
Ja, und ich glaube, dazu trägt auch die Vielzahl der Stimmen bei, die wir da zusammengetragen haben, weil das freut mich schon, weil also es wird, glaube ich, schon so ein bisschen klar, dass die doch aus ganz unterschiedlichen Richtungen und Zusammenhängen wir diese Frage nach der Demut so umkreist haben und bewegt haben. Und es ist ja auch, wie du sagst, eine Einladung, da selbst mit hineinzugehen. Auch und es auch, ja, vielleicht wirklich so als so eine Heldenreise so anzunehmen oder und auch diese Frage sich zu stellen für sich selbst, ne? Was kann da, was resoniert da in mir, wo öffnet sich da was? Und auch in dem Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem wir sind, ne? Weil ich merke das in mir und in vielen Gesprächen, da ist ja auch so ein Gefühl von, ja, manchmal ist es auch fast sowas wie Resignation zu sehen, wo geht es jetzt eigentlich hin, ne? Und auch so viele Krisen und Kriege und was in USA passiert oder ja, so Rückschritte, wo man denkt, was passiert eigentlich, ne? Und auch zu merken, wie so Visionen des Wandels auch ein Stück weit da vielleicht enttäuscht werden. Darüber spricht ja die Hildegard Kurt auch in ihrem Text. Wie das vielleicht aber auch eine Öffnung sein kann zu einer neuen Form Verständnis, was Wandel und unser Platz darin eigentlich bedeuten kann. Also auch diese zwei, oder sind sicher mehr Aspekte, aber diese zwei Aspekte, ne, wie berührt mich das in meinem eigenen Sein und aber auch, wie berührt mich das in meinem eigenen Sein in der Welt oder in der Gesellschaft oder Wirken in der Gesellschaft, weil das ist ja ein bisschen die, auch ja, der, was wir da mit hineingebracht haben durch den Untertitel, dass es auch eine Quelle von Transformation sein kann. Und ja, wir freuen uns natürlich wie immer auch über Kommentare, auch hier unter dieses Video oder Leserbriefe und überhaupt einfach Gelegenheiten, diese Fragen weiter miteinander zu bewegen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten im Salon, in den Evolve-Salons. Möchtest du da noch was zu sagen, Nadja?
Ja, mir lag auf der Zunge, dass die Evolve-Salons eigentlich schon der Schritt in eine gemeinsame Praxis der Vergegenwärtigung von Demut sein können. Sich mit anderen einfach zusammen darüber auszutauschen und gemeinsam auch neue Einsichten zu entwickeln. Und für diejenigen Lesenden, die in ihrer Nähe keinen Salon vor Ort haben, bieten wir ja auch wie immer wieder einen Online-Salon an. Da findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Webseite.
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie ihr da teilnehmt oder auch in unseren Evolve Live-Veranstaltungen, wo wir das Thema auch aufgreifen. Wir werden auf jeden Fall diesen Dialog weiterführen und hoffen, dass wir mit dem Magazin und auch mit diesem Gespräch ein paar Impulse geben konnten. Vielen Dank, Nadja, für das Gespräch.
Danke.
Vielen Dank alle, die zugeschaut, zugehört haben und bis bald. Dankeschön.
Danke.